Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du lebst in Unvergänglichkeit, dass du gestorben bist und auferstanden bist, um nie wieder zu sterben, sondern alle, die an dich glauben, Anteil haben zu lassen an deinem Leben. O Herr, dass du uns auferwecken wirst und wir gesättigt werden an deinem Bild. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir hier zusammenkommen können und Anteil haben an der Hoffnung, die du uns schenkst. Und so richte doch unseren Sinn aus auf dich. Fülle unser Herz mit dem, was du uns in deiner Gnade bereitest. Amen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So lautet der Werbespruch eines Schokoriegels. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Die Aussage ist, wenn du deinen Hunger schnell unterwegs stillen kannst, dann bleibst du ganz du selbst. Dann bist du nicht irgendwie so außer dir, wo du dich nicht mehr kontrollieren kannst. Unser Bibeltext heute Morgen, er lehrt uns das genaue Gegenteil. Wenn du hungrig bist, zeigt sich, wer du bist. An deinem Hunger zeigt sich, wer du bist. Wonach hungerst du? Womit stillst du deinen Hunger? Genau das zeigt, wer du bist. Wer du in deinem innersten Wesen bist. Darum lautet unser Thema heute, wonach hungerst du? Und wir lesen aus der Heiligen Schrift in 1. Mose Kapitel 25, die Verse 29 bis 34. 1. Mose Kapitel 25 ab Vers 29. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Diese Geschichte ist eine unrühmliche Begegnung dieser beiden Brüder. Und die Bibel zeigt sehr offen und die verschiedenen Fehler sowohl von Jakob als auch von Esau auf. Allerdings betont Mose am Ende die Hauptaussage, die wir aus dieser Erzählung unbedingt begreifen sollen. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Was ist überhaupt das Erstgeburtsrecht? Nun, das Erstgeburtsrecht bedeutet vor allem Würde und Verantwortung in der Familie. Jakob, er sagt später zu Ruben, seinem ältesten Sohn, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Das war das, was man traditionell mit dem Erstgeburtsrecht verband. Die Erstgeborenen bekamen später auch doppelt so viel wie die anderen Geschwister von dem Erbe, wenn das Erbe ausgeteilt wurde. Der Erstgeborene war also der Haupterbe und derjenige, der am höchsten den Vorrang hatte an Würde, an Macht, an Verantwortung. Denn der Erstgeborene war auch der natürliche Nachfolger des Vaters als Oberhaupt der Sippe. Und damit stand er in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen und auch die Familie in der Anbetung Gottes zu leiten. Damals gab es noch keinen Tempel, kein Haus Gottes, sondern die Familienväter, die Oberhäupter der Sippen, haben den Gottesdienst geleitet. Zur Zeit Abrahams und Isaaks hatte es aber darüber hinaus noch eine sehr wichtige geistliche Komponente. Der Erstgeborene hatte den Anspruch auf den Segen Abrahams, der an ihm weitergegeben werden soll. Das bedeutet die Verheißung des Landes an seine Nachkommenschaft und die Erwartung des einen Retters aus dem Volk ist damit verbunden. Aus diesem Volk dessen, der den Segen Abrahams erbt. Also das, was Gott Abraham versprochen hat, dass er das Land Kanaan bekommen soll und dass aus seiner Nachkommenschaft der Retter kommen soll. Das ist verbunden mit diesem Segen Abrahams, der dann weiterging an die Erstgeborenen. Und schließlich war damit verbunden die besondere Aufmerksamkeit und Nähe Gottes durch den Bund mit Gott. Mit dem Erstgeburtsrecht sind also würdige Verantwortung und geistliche Verheißung verbunden. Und in gewisser Hinsicht erweisen sich die beiden Brüder hier als ziemlich unwürdig und verkehrt. Unser Text hier stellt beiden Brüdern kein gutes Zeugnis aus. Und man kann sich da ziemlich verrennen, wenn man da irgendwie etwas so positiv darstellen will bei Jakob oder so, nur um das irgendwie unserem Verständnis von dem Wirken Gottes anzupassen. Aber gerade darum ist es so wichtig, dass Mose am Ende noch einmal betont, was wir aus dieser Geschichte nicht übersehen dürfen, weil es nicht so leicht zu verstehen ist, weil beide Brüder so verkehrt handeln. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Nun, wir wollen uns aber die verschiedenen Details dieser Begegnung anschauen, indem wir zunächst den Charakter und dann den Glauben der beiden Brüder betrachten. Der erste Punkt lautet, das Verhalten der Brüder hinsichtlich ihres Charakters. Jakob, der jüngere Zwillingsbruder, er zeigt sich hier lieblos und unbarmherzig. Wer würde so mit seinem Bruder umgehen? Esau, sein Bruder, er kommt nach einer langen, aber scheinbar erfolglosen Jagd völlig erschöpft und hungrig nach Hause. Könnt ihr euch das vorstellen, wie er tagelang in den Wäldern war, irgendeinem Hirsch hinterhergejagt und er hat ihn nicht erwischt. Und er kommt zurück und ist frustriert und erschöpft und all die Kraft und all die Zeit, all die Anstrengung, sie war vergebens. Und er geht direkt zu Jakob, denn er riecht die Suppe, die gerade über dem Feuer kocht. Ah, das riecht nach zu Hause. Oh, das riecht genau so, wie man sich wünscht, wenn man nach Hause kommt, zu der Familie. Und das ist doch eigentlich ganz normal, oder? Dass, wenn ein Bruder nach Hause kommt, dass man ihm etwas zu essen anbietet. Jakob, er hat gerade etwas zubereitet. Passt doch. Doch Jakob, er zeigt keinen Funken Mitleid oder Freigebigkeit. Anstatt seinem Bruder einfach etwas zu essen zu geben, bietet er ihm einen Handel an. Er wäre bereit, ihm das Essen zu verkaufen. Jakob ist zwar ein ruhiger, ein häuslicher Charakter, aber seltsam kühl, unbarmherzig, im wahrsten Sinne des Wortes berechnend. Ja, er tut Esau nicht den geringsten Gefallen, einfach aus Liebe. Dabei war das noch nicht mal etwas besonders Wertvolles. Er hat ein Linsengericht gekocht. Das war jetzt hier kein Fünf-Gänge-Menü oder so. Doch nicht nur das, er ist auch skrupellos listig. Er merkt, hier habe ich einen einzigartigen Vorteil. Diese Situation, oh, die werde ich nutzen. Sein Bruder Esau ist so hungrig und erschöpft, so kraftlos, und Jakob hat nun gerade zur richtigen Zeit das Essen auf dem Herd, über dem Feuer. Und er hat gerade das, wonach sich Esau von ganzem Herzen sehnt in dieser Situation, zu dieser Zeit. Und das ist ein echter Trumpf, ein Ass im Ärmel für Jakob. und er überlegt sich genau, wie er diese Karte am besten ausspielen kann. Wie er diese Situation zu seinem höchsten Vorteil ausnutzen kann. Und dafür treibt er den Preis hoch. Sehr, sehr hoch. Er sagt nicht, okay, verkauf mir dein Zelt oder deine Werkzeuge, gib mir deine Kleidung oder einen Anteil von deiner Jagdbeute im ganzen nächsten Jahr. Nein, er sagt, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Schon bei der Geburt hielt er Esaus Ferse. Deswegen heißt er Jakob, der Fersenhalter. So als wollte er verhindern, dass Esau als Erster geboren wird und das Erstgeburtsrecht bekommt. Und nun in dieser Situation, da nutzt er die Gunst der Stunde. Esau ist völlig entkräftet und durch seinen Hunger scheint er Jakob ganz ausgeliefert zu sein. Wie lange hat Jakob schon auf so eine Situation gewartet? Und jetzt, kühl, berechnend, listig, hinterhältig, versucht er wieder, Esau ein Bein zu stellen, die Ferse zu halten, ihn zu Fall zu bringen, um selber einen Vorteil zu bekommen. Mit List und ohne jegliche Skrupel verkauft er Esau einen Topf Linsensuppe zu einem absoluten Wucherpreis. Wir hören in diesen Tagen häufiger davon, wie Trickbetrüger Nöte und Armut ausnutzen. Ja, nach Naturkatastrophen werden die Hilfsspenden irgendwie listig angezapft. Und Leute, die spenden Geld, um irgendwie für den Aufbau von einer Stadt wieder zu sorgen oder irgendwelche, die ihre Häuser verloren haben, mit Nahrung zu geben. Und dann richten da irgendwelche Leute eine scheinbare Hilfsorganisation auf, nur um das Geld für sich zu sammeln. Oh, da zieht sich bei uns alles zusammen. Wie kann man eine Not so ausnutzen zum eigenen Vorteil? Oder jetzt gerade in den Tagen in Ahrtal, da haben sich Leute als Handwerker ausgegeben, die da wieder etwas aufbauen und haben Geld verlangt und haben nie dafür gearbeitet. Sie waren gar keine Handwerker. Oder echte Handwerker, die aber zu absoluten Wucherpreisen dann etwas angeboten haben. Oder vor ein paar Jahren, da hat die Regierung gesagt, die würden Wohnungen für Asylbewerber bezahlen. Ganz ohne viel Dokumente, ganz unkompliziert. Wer einem Asylbewerber eine Wohnung stellt, dann bezahlt die Regierung dafür. Und plötzlich wurden die Mieten überall absolut erhöht. Die Leute bereichern sich an der Not. Und so ist Jakob hier. Er nutzt einfach diese Not aus zu seinem eigenen Vorteil, ohne dass er irgendwie etwas dafür verdient hätte. Aber auch Esau zeigt sich charakterlich nicht besonders vorteilhaft. Er ist unbeherrscht gierig. Mose schreibt es wieder als ein Zitat auf, damit wir merken, damit wir hören, damit wir ein bisschen spüren, wie Esau hier eigentlich in dieser Situation ankam. Ja, Mose schreibt nicht und Esau bat Jakob um etwas zu essen, sondern er macht es wie in wörtlicher Rede. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen oder besser, lass mich herunterschlingen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Esau kommt heim nach einer langen, vergeblichen Jagd, verschwitzt und dreckig und schlecht gelaunt und extrem hungrig. Lass mich schlingen, das Rote da. Er zeigt überhaupt keinen Anstand, keine Selbstbeherrschung, sondern er würde sich am liebsten in den Topf stürzen. Er will die Suppe herunterschlingen wie ein Tier. Sein Verlangen kennt keinen Halt, keine Höflichkeit. Er denkt auch überhaupt nicht nach. Er weiß noch nicht mal, was für eine Suppe das ist. Er sagt nicht, oh, darf ich bitte von der Linsensuppe kosten? Er sagt, das Rote da. Er schaut einfach nur und sagt, das will ich einfach runterschlingen. Das Rote da. Was für ein Feinschmecker, oder? Esau, ein wahrer Gourmet. Stell dir vor, ihr geht in ein Restaurant und guckt auf die Menükarte und dann heißt es, ja, heute Tagesmenü, das Rote da. Wir erfahren erst am Ende, dass es eine Linsensuppe war. Esau hat überhaupt keinen Sinn dafür, was da genau in dem Topf ist. Es ist ihm auch egal. Er will einfach nur etwas Warmes herunterschlingen. Er will einfach nur irgendwie seinen Bauch vollkriegen. Einfach nur seinen Hunger stillen. Esau ist seinen sinnlichen Begierden völlig untergeben. Er ist gierig, ohne jede Beherrschung. Aber er ist auch würdelos naiv. Wie schlecht muss es einem schon gehen, auf so einen offensichtlich faulen Handel einzugehen? Ich kenne das vielleicht manchmal bei solchen Spam-Mails, oder? Manche sind ziemlich listig gemacht, sodass man wirklich darauf hereinfallen kann, weil das sieht genauso aus wie, weiß nicht, wie die Internetseite von deiner Bank oder sowas und das ist wirklich listig gemacht. Und manche, die sind einfach so offensichtlich voller Rechtschreibfehler und wo man denkt, so, das ist so klar einfach nur fake, da kann man gar nicht drauf reinfallen. Esau, denkst du überhaupt nicht nach? Er verkauft die Würde und Stellung, der Familie vorzustehen und der Haupterbe zu sein, für eine Schale rote Linsensuppe? Nun, dass das kein besonders guter Deal ist, dafür braucht man eigentlich gar nicht viel drüber nachdenken. Das muss doch ein Scherz sein, oder? Ist das einfach nur irgendwie ein Witz von Jakob? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Aber Esau scheint überhaupt nicht über die Konsequenzen nachzudenken. Wie absolut unverhältnismäßig dieses Geschäft ist. Er hätte auch so sagen können, okay, also Jakob, so ein Spiel mache ich nicht mit. Ich gehe zu Rebekka, meiner Mutter. Sie hat bestimmt auch noch was zu beißen für mich. Nein, Esau ist völlig unbedacht. Er denkt überhaupt nicht nach über die Folgen seiner Entscheidung. Über den Streit, über den Verlust, den es mit sich bringt, sondern er hat nur Augen für das Rote da und er hört nur auf das Knurren seines Magens und nicht auf das, was Jakob ihm wirklich sagt. Ein trauriges, ein beschämendes Bild dieser beiden Charaktere. Doch es gibt noch eine andere Ebene, die hier sehr wichtig ist. Zweitens, das Verhalten der Brüder hinsichtlich ihres Glaubens. Nun wieder, sie demonstrieren beide keinen vorbildlichen Charakter in dem, wie sie handeln. Aber wie sieht es denn aus bezüglich ihres Glaubens? Ist da vielleicht dieser große, strahlende Unterschied? Jakob und Esau sind beide Kinder gläubiger Eltern. Isaak und Rebekka haben ihnen von dem lebendigen Gott erzählt und von dem Segen, den dieser Gott versprochen hat. Stellt euch vor, jedes Mal, wenn die Kinder im Zelt von Großvater Abraham waren, da konnte er erzählen, wie Gott ihn in das Land Kanaan geführt hat, wo sie jetzt gerade sind. Und was für große Dinge Gott ihm versprochen hat und wie viel er mit Gott erlebt hat. Und wenn er dann auf seine Enkel schaute, dann erinnerte er sich, wie Gott ihnen den Sternenhimmel zeigte. So groß wird die Familie einmal werden. So groß wird der Segen Gottes einmal werden. Und ja, sie hörten wieder und wieder: Jungs, wir sind Teil einer großen Geschichte. Gott will unsere Familie gebrauchen, um den einen Retter hervorzubringen. Dieser Retter wird allem Leid ein Ende bereiten. Er wird den Fluch von dieser Erde in Segen umwandeln. Menschen aus allen Ländern und Völkern, in allen verschiedenen Sprachen, sie werden gesegnet werden durch einen Erstgeborenen, der einmal aus unserem Stammbaum hervorkommen wird. Und durch diesen wird Gott uns alle befreien. Auch wenn wir sterben, wir werden wenn wir an diesen Retter glauben, den Gott geben wird, dann werden wir in Ewigkeit eine Stadt bewohnen, die Gott selbst gebaut hat. Das war die Hoffnung von Isaak und Rebekka. Das war die Hoffnung, die sie an Esau und Jakob weitergegeben haben, wovon sie berichtet haben. Von einer Zeit, wo es keine Not mehr geben wird, keinen Streit mehr geben wird, wo Gott alle Ungerechtigkeit vergeben wird. Esau, Jakob, ist das nicht wunderbar? Wir sind Teil dieser Geschichte von dem Heil Gottes. Und wenn wir uns nun Jakob anschauen, dann bemerken wir, ihm bedeutet das Erstgeburtsrecht wirklich viel. Nun, wie kommt das? Wollte er einfach das Sagen haben? Wollte er ein größeres Erbe haben? Oder geht es ihm vielleicht tatsächlich darum, an diesem Segen Gottes teilzuhaben? War ihm vielleicht wirklich dieser Segen, den Gott schon Abraham gegeben hatte und weiter an Isaak vermittelte, war ihm das wichtig? Nun, Mose scheint seine Schlussfolgerung genau deswegen zu treffen, weil hier ein Unterschied besteht. Esau verachtete das Erstgeburtsrecht. Und Jakob, er verachtete es nicht. Er schätzte es wert. In einer geistlichen Hinsicht. Ja, Jakob glaubte an den Retter, der kommen wird. Ja, er wollte an dem Segen teilhaben, den schon sein Großvater Abraham erfahren hat. Er wollte teilhaben an der Geschichte Gottes, diesem Versprechen des ewigen Heils. Jakob glaubte. Aber er vermischte den Glauben unehrenhaft. Zu dem Erstgeburtsrecht gehörte ja auch dieser geistliche Segen, diese Verheißung Gottes. Und das war Jakob wichtig. Aber er denkt wirklich, er kann sich durch einen listigen Handel diesen Segen erkaufen. Er greift zu betrügerischen, lieblosen, unbarmherzigen, falschen Mitteln, um das Heilige und Geistliche zu gewinnen. Als wäre das himmlische Kanaan wirklich mit einer Schüssel Linsensuppe zu erwerben. Als könnten wir den Segen Gottes mit einer Schale Linsensuppe erkaufen. Das ist unwürdig. Es ist unwürdig und verkehrt. Er vermischt das Geistliche mit dem Natürlichen und spottet Gott. Und nicht nur das, er vertraut vor allem auf sich selbst, auf sein Handeln, auf seine Kraft, auf seinen Verstand, um das zu erlangen, was Gott an Segen versprochen hat. Nun, vermutlich hatte Rebekka ihrem Lieblingssohn Jakob bereits berichtet, was der Herr ihr damals offenbart hat, als sie noch schwanger war. Dass Gott den Jüngeren auserwählt hat, über den Älteren zu stehen. Durch das göttliche Wort wusste Jakob, dass er der auserwählte Erbe des höchsten Vorrechtes der Erstgeburt war. Gott hat schon bestimmt, dass er das erhalten soll. Aber Jakob, er benutzt nun menschliche Mittel, um die Absichten Gottes zu verwirklichen. Und es zeugt von einem mangelnden Glauben, dass er nicht darauf vertraut, dass Gott Kraft hat, seine eigenen Pläne zu verwirklichen, wie er es will. Als müsste Jakob Gott aushelfen, damit das zustande kommt, was Gott beschlossen hat. Nun, die unendliche Weisheit Gottes braucht unsere plumpen Vorschläge und armseligen Hilfen nicht. Der Glaube begnügt sich damit, sich auf die Verheißung zu verlassen und zu warten auf die Zeit Gottes. Es gehört nicht zu unseren Pflichten, für die Erfüllung der Prophezeiung eigenwillige Wege zu gehen, eigene Methoden zu entwickeln, eigene Pfade auszuheben, um das zu erlangen, was Gott uns versprochen hat. Jakob dachte, ich muss schon selbst dafür sorgen, dass dies auch eintrifft. Das war vielleicht nur so eine Wunschvorstellung von Gott, aber damit das zustande kommt, da braucht es meine Kraft und es braucht meine Entschlossenheit. Ich muss dafür sorgen, dass das zustande kommt. Jakob vertraute in falscher Weise auf seine eigenen Werke. Und Esau, wie ist er geistlich in Bezug auf den Glauben zu beurteilen? Nun, damit es auch wirklich niemand irgendwie schönredet oder verdreht, schreibt Mose eindeutig, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Esau, er war nicht nur gedankenlos, abgelenkt, gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Nein, er verachtete das Erstgeburtsrecht. Das heißt nicht, ach, er dachte einfach nicht drüber nach. Nein, er wusste, worum es geht. Aber es bedeutete ihm nichts. Ja, mehr noch, er schätzte es völlig gering. Es hatte für ihn überhaupt keinen Wert. Er schätzte den Segen Abrahams und die Ankündigung des Retters überhaupt nicht. Es langweilte ihn, davon zu hören. Er hatte nichts als Hohn und Spott für diese Geschichten übrig. Ach, der Opa wieder mit seinen Märchen. Was kümmert ihn dieser Gott mit irgendwelchen Versprechen für die Zukunft? Esau verachtete all das. Er sagt, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Wenn es mir nicht jetzt nützt, wenn es nicht meinen Magen füllt, ist es mir völlig egal. Mir geht es jetzt schlecht. Ich habe jetzt Hunger. Ich will jetzt endlich was zu beißen. Was bringt mir dieser lächerliche Vorrang des Erstgeborenen, von dem ihr ständig erzählt? Pah, du kannst es haben. Ich will das Rote, ich will das Rote da, ich will es verschlingen. Nimm, was du willst. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das, was sinnlich war, das, was nah war, war ihm viel mehr wert als alles Geistliche, als alle Verheißungen Gottes, auf all das, was irgendwie für die Zukunft, auf die Zukunft schaute. Er hatte überhaupt keinen Sinn dafür. Wir finden einen inspirierten Kommentar zu dieser Stelle im Neuen Testament in Hebräer 12. Ich lese ab Vers 14. Da zeugt der Heilige Geist, jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, jetzt in Vers 16 weiter, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das Wort, was hier mit Gottlose übersetzt wird, es heißt so viel wie unheilig. Jemand, der keinen Sinn für das Heilige oder für das Göttliche hat. Paulus gebraucht es in den Timotheusbriefen häufiger für unheiliges Geschwätz. Da ist überhaupt keine Wertschätzung, überhaupt keine Achtung, überhaupt kein Sinn dafür, dass es etwas gibt über dieses Leben hinaus. Dass es etwas gibt über die Freuden des Bauches hinaus. Esau zeigt diese Gesinnung, indem er das Erstgeburtsrecht für eine Speise verkauft. Er sieht darin überhaupt nichts Heiliges, überhaupt nichts Göttliches, überhaupt nichts Segensreiches. Er behandelt es wie einen nichtsnutzigen Titel, ein Vorrecht, das ihm überhaupt nichts bedeutet. Und selbst als Jakob einen einen Schwur verlangt, einen heiligen Eid vor Gott. Da schreckt Esau nicht zusammen und denkt, oh, halt mal, jetzt wird es mir ein bisschen zu ernst. Ein bisschen hier unter Brüdern können wir etwas kabbeln, aber wenn wir hier Gott mit ins Spiel bringen, einen Schwur vor dem heiligen Gott, oh, das ist mir etwas zu heiß. Nee, nichts davon. Jakob verlangt einen Schwur, einen Eid vor dem lebendigen Gott. Und Esau schwor ihm und verkaufte ihm das Erstgeburtsrecht. Er hat eine völlig unheilige Gesinnung. Und das ist auch der Grund, warum er völlig kraftlos ist gegenüber seinen Begierden. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber bei Esau ist überhaupt keine Heiligung. Gar kein Kampf gegen Sünde. Gar keine Selbstdisziplin. Er ist vollkommen überwunden von seinen Leidenschaften. Er ist hungrig und dann beherrscht sein Bauch sein Leben. Es gibt für ihn nichts Höheres, nichts Größeres, nichts Wichtigeres, nichts Edleres in seinem Leben als die Befriedigung seiner Wünsche. Darüber steht nichts. Ich habe Hunger, dann ist das Wichtigste, satt zu werden. Ich habe diese Leidenschaft, ich habe diesen Wunsch, ich habe diese Begierde. Es gibt gerade nichts Wichtigeres in meinem Leben, als genau dem nachzukommen. Und mein Leben ist nur dann erfüllt und ich kann nur dann Freude haben, wenn ich einfach meinen Lüsten nachgehe. Wisst ihr was? Darum bekommt er den Namen Edom, der Rote. Nicht, weil er schon bei der Geburt rötlich aussah, nein, sondern wegen dem, was er zu seinem Götzen gemacht hat, was ihm das Wichtigste und Liebste ist, woran er seine Hoffnung und seine Lebenserfüllung knüpft. Das Rote da, gib es mir, ich will es verschlingen. Darum wird er Edom genannt, der Rote. Viele Jahre später erhält auch Jakob einen neuen Namen. Israel. Das bedeutet, Gott kämpft. Gott kämpft. Jakob lernte seinen Gott kennen. Er lernte Heiligung, und zwar auf die harte Weise. Gott kämpfte gegen ihn. Und indem er gegen ihn kämpfte, kämpfte er für ihn. Er verwandelte ihn. Und er zeigte, was es heißt, einen Gott zu haben, der vertrauenswürdig ist. Esaus Gott war sein Verlangen. Und darum ist es völlig zu Recht, dass er Edom genannt wird. Der Rote. Das, was seinem Verlangen entspricht. Esau blieb Edom, jemand, der einfach dem Roten nachjagt, wie ein Stier dem Matador und seinem Ende entgegengeht, seinem ewigen Verderben. Nun, ich möchte einige Anwendungen aus diesem Text entnehmen. Zunächst, vertausche nicht den Segen Gottes für zeitliche Freuden. Weißt du eigentlich, wie viele Privilegien du hast? Du hörst das Wort Gottes. Du bist heute hier in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde und du darfst das Wort Gottes hören. Das ist ein Privileg, was dich erhebt über viele Menschen in dieser Welt. Und vielleicht hast du sogar gläubige Eltern, die dir in Liebe und Klarheit das Evangelium bezeugt haben. Dass der Retter, von dem Abraham und Isaak berichtet haben, tatsächlich gekommen ist. Er heißt Jesus Christus. Er hat den Fluch überwunden, indem er selbst gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Zur Vergebung der Sünden von allen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Und du hast es gehört. Und wahrscheinlich hast du eine Bibel zu Hause, in der du lesen kannst. Du hast so viele Privilegien, weißt du das? Du kennst all die Geschichten. Aber da ist eine Lust in deinem Herzen. nach einer Suppe, die die Welt gerade anrührt. Falsche Freunde oder Freundinnen, die dir Erfüllung deiner Liebe versprechen. Die versprechen, sie können dein Herz füllen wie niemand sonst. Das Rote da. Vielleicht sind es falsche Geschäfte, die dir die Freude versprechen durch ein volles Portemonnaie. Und du kannst dir alles kaufen, alles Rote kaufen, wonach du Sehnsucht hast. Das wird dein Leben erfüllen. Oh, die Welt bietet dir eine heiße Suppe an. Voller Ansehen, voller Ruhm, voller Leidenschaft und Spaß, voller Abenteuer und Spannung. Aber weißt du was? Es macht dich nur für eine kurze Zeit satt, wenn überhaupt. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo Heißhunger habt und ihr haltet irgendwo bei so einem Fastfood-Laden an und da nimmt den Hamburger und den könnt ihr tatsächlich so verschlingen, man braucht ihn schon gar nicht mehr kauen. Und ihr denkt, das war gut, das habe ich gebraucht. Und nach einer halben Stunde denkt ihr, irgendwie habe ich schon wieder Hunger. Es macht nicht satt. Ich weiß nicht, was das Rote in deinem Leben ist, was du begehrst. Ich weiß nicht, was es ist, was gerade für dich so gut riecht, dass du denkst, ich muss es unbedingt haben. Ich muss es unbedingt verschlingen. Und vielleicht bist du in einer Situation wie Esau, dass du das Gefühl hast, du bist gerade völlig erschöpft. Und du bist etwas nachgejagt, etwas Gutem nachgejagt, aber du hast es nicht erwischt. Du hast es nicht bekommen. Du hast all deine Kraft und all deine Zeit und all deine Hoffnung da hinein investiert und es ist dir einfach aus den Händen geglitten. Du hast es nicht erreicht und du bist verärgert. Vielleicht verärgert mit Gott, warum er dir kein Gelingen geschenkt hat. Nun, ich weiß nicht, warum Gott es zugelassen hat, dass du an diesen Punkt kommst, wo du erschöpft und niedergeschlagen und hungrig bist und das Gefühl hast, irgendwie gibt Gott mir nicht, was ich brauche. Aber eins kann ich dir versprechen, eins kann ich dir sagen, eins ist es, was ich weiß, und zwar aus eigener Erfahrung. Vertausche nicht den göttlichen Segen für zeitlichen Freuden. Es wird sich nicht lohnen. Es ist ein Betrug, größer als der von Jakob. Sünde ist immer Betrug. Denke nicht gering von den Heiligen. Verachte nicht, was Gott bereitet hat. Achte nicht gering, was Gott in seinem Wort uns sagt. Er sagt es voller Liebe. Gott schenkt uns das, was das Herz des Menschen wirklich erfüllen kann, was uns wirklich sättigen kann. Und der Teufel mit seiner List und die Welt mit ihren Versuchungen, sie sind voll mit Linsentöpfen, voll mit irgendwelchen roten Dingen, die ein falsches Versprechen geben zu einem Wucherpreis. Was nützt es dem Menschen, wenn er auch die ganze Welt gewinnt? Dabei seine Seele verliert. Selbst Esau bedauerte seine Entscheidung. Jahre später. Obwohl er nie seine Einstellung änderte, obwohl er nie Buße tat, aber er merkte, dass er alles verloren hat. Und dass all das, was er verlangte, ihm nicht die Freude und die Erfüllung gibt, die er gedacht hat. Der Fluch kam in diese Welt durch ein falsches Verlangen nach einer verbotenen Speise. Und so erleben wir das immer wieder. Wie Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Die sinnlichen, kurzfristigen Angebote der Freude, Sie scheinen uns so viel näher zu sein als die geistlichen Verheißungen, als die Zusagen Gottes, als das, was Gott uns verspricht in Verbindung mit Heiligung und Vertrauen auf sein Wort. Aber täusche dich nicht. Wir lachen über Esaus Dummheit, oder? Wie kannst du dein Erstgeburtsrecht gegen eine Schale vegetarische Suppe eintauschen? Wisst ihr was? Von Natur aus sind wir Menschen alle geneigt, das Himmelreich und das ewige Leben in Herrlichkeit zu verkaufen für ein sündiges Leben, das uns niemals satt machen kann. Für weniger als eine Linsensuppe. Und unsere ganzen Herzen sind genau darauf ausgerichtet, dass wir sehen, oh, das Rote da, ich will es verschlingen. Von Natur aus haben wir überhaupt keinen Sinn für das Göttliche, für das Heilige, für das, was wirklich wertvoll ist. Der Einzige, der uns eine neue Gesinnung schenken kann, ist Christus. Wenn der Herr nicht in Gnade eingreift und unser Herz zu dem zieht, was heilig ist, dann sind wir alle Edoms, die irgendeiner roten Leidenschaft nachlaufen, ohne auch nur einen Sinn für das, was wir aufs Spiel setzen. Flehe doch den Herrn, dass er dein Herz verändert, dass er dir wahren Glauben schenkt, dass er dir einen Sinn gibt für das, was wirklich trägt und wirklich sättigt und wirklich wertvoll ist in diesem Leben. Flehe den Herrn, dass er einen anderen Tausch in deinem Leben anwendet. Luther, er nannte es einen fröhlichen Tausch. Kennt ihr den? Jesus nimmt unsere Sünde an und er schenkt uns dafür im Tausch seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns ewigen Frieden im Tausch gegen unsere Schuld. Vertraue dich Jesus an. Nun, Esau bekommt, was er will. Daran ist nicht die göttliche Erwählung schuld. Esau verachtete von Anfang bis Ende das Geistliche. Gott musste nicht einwirken, damit er das Geistliche verachtet, dass er eine Gesinnung hat, die das Heilige gering achtet. Er musste ihm einfach nur das geben, was er will. Esau ist selbst schuld. Er ist selbst schuld an seinem Unheil. Aber Jakob ist nicht der, der das Heil verdient. Sondern in Jakob sehen wir, wie Gott aus Gnade allein beginnt, an seinem Herzen zu arbeiten, um ihn zu heiligen. Und auch, um ihn zum Segen zu gebrauchen. Vertausche nicht den göttlichen Segen durch zeitliche Freuden. Und dann strebe nicht mit fleischlichen Mitteln nach geistlichem Segen. Auch wenn wir müssen uns auch von Jakob warnen lassen. Wenn du nach dem Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit ihm dich sehnst, wenn du merkst, oh ja, da gibt es etwas, was wichtiger ist als einen vollen Bauch, da gibt es etwas, was tatsächlich wichtig ist, diese Gemeinschaft mit Gott, Vergebung, Frieden mit ihm, ja, ich brauche das, dann vertraue nicht auf deine eigene Kraft, wie Jakob es hier tut. Jede Religion in dieser Welt, sie sagt dir, das musst du tun, um den Segen von Gott zu empfangen. Das musst du leisten. Du musst dich einfach richtig anstrengen, dieses und jenes vollbringen. Und so kannst du die Gunst von Gott dir selbst erarbeiten. Die Stärksten und die Klügsten, sie können es schaffen. Freunde, das ist nicht das Versprechen Gottes. Er verspricht, glaubt an mich. Vertraut auf Jesus, den Retter, nicht auf eure eigenen Werke. Bei Gott gibt es kein Heil aus Verdienst, sondern nur aus Gnade. All deine Werke sind nichts Nütze, um Vergebung zu bekommen. Das ewige Leben gibt es allein aus Gnade. O, vertraue nicht auf deine Werke. Wenn du betest mit einer Stoppuhr oder abhakst, wie oft du zum Gottesdienst gekommen bist oder wie viele Kapitel du am Tag in der Bibel gelesen hast oder wie viel du für irgendwelche diakonischen Projekte gespendet hast, all das, was du tust, macht dich nicht gerecht vor Gott. Du kannst dir das Heil nicht erkaufen, durch was für eine Suppe du auch immer anrührst. Aber glaube an ihn. Glaube an seine Verheißung, dass er dir umsonst gibt, aus Gnade allein. Aber selbst wenn du ein Christ bist und wenn du verstanden hast, ich habe die Rettung allein aus Gnade, nicht durch meine Werke. Wenn du an Christus glaubst, du stehst dennoch in Gefahr, mit fleischlichen und falschen Mitteln nach geistlichen Segen zu eifern. Wie viele Christen suchen, ein Amt in einer Gemeinde zu bekommen, nicht indem sie darauf vertrauen, dass die Gaben, die Gott geschenkt hat durch seinen Geist, in der Gemeinde sichtbar werden. Und die Gemeinde zu der Erkenntnis kommt, oh, wir sehen hier, dieser Bruder ist ausgestattet mit dieser oder jener Gabe, wir sollten das fördern. Nein, wie viele Christen, sie suchen selbst, sich irgendwie in das Rampenlicht zu stellen, lautstark zu fordern, was sie wollen oder sogar zu manipulieren. Setzt du dich für mein Anliegen ein, dann werde ich auf eine andere Weise dich fördern. Einen falschen Handel im Haus Gottes. Und damit verunehren wir Gott und wir verachten die Gemeinde. Wir vertauschen das Geistliche. Wir vermischen das Geistliche mit Fleischlichem. Strebe nicht nach Ansehen oder Einfluss in der Gemeinde, nach öffentlichen Diensten oder Aufmerksamkeit und Unterstützung durch falsche, fleischliche, betrügerische Mittel, wie Jakob es tat. Sondern wenn du glaubst an Christus, dann vertraue auch seinem Weg. Ja, und manchmal wundern wir uns, warum dauert es so lange? Aber kann es sein, dass der Gott Israels auch noch etwas zu kämpfen hat in unserem Charakter, an unserem Stolz, an unserer falschen Erkenntnis, an unserer falschen Selbsteinschätzung? Vermische nicht das Geistliche mit dem Fleischlichen. Vertraue auf den Weg Gottes. Und dann tue Gutes im Vertrauen auf Gott. Wir sind nicht nur aufgefordert, uns nicht einen Vorteil durch falsche Mittel zu verschaffen. Wir sind sogar dazu aufgefordert, Gutes zu tun, selbst wenn es keinen Vorteil für uns bringt. Jesus lehrte, wir sollen sogar unseren Feinden Gutes tun und für sie beten. Wie viel mehr unserem Bruder. Wir sollen gerade denen Gutes tun, die uns nichts zurückgeben können, sagt Jesus. Nicht um unser Heil zu verdienen, sollen wir Gutes tun, sondern um das Wesen Gottes wiederzuspiegeln, der uns Gutes getan hat, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es niemals zurückzahlen können. Wir sollen Gutes tun im Vertrauen auf Gott, und gerade damit bezeugen, ich vertraue darauf, dass Gott meinen Segen ausführt. Ich vertraue darauf, dass das, was ich tue, dass es Gott ehrt, selbst wenn es für mich keinen Vorteil bringt. Es ist furchtbar, wie Jakob nicht bereit ist, auch nur so etwas Geringes zu tun, wie seinem Bruder, der hungrig ist, Speise zu geben, ohne dass er selber daraus einen Vorteil ziehen kann, ohne dass er selber daraus ein Geschäft machen kann. Aber die Bibel, sie ruft uns auf, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Nun, wir kennen das alle. Ach, der nutzt mich doch nur aus. Ach, ich bin immer noch sauer wegen dem, was er mir angetan hat. Weißt du, was der letzte Woche zu mir gesagt hat? Nee, ich werde ihm bestimmt nichts Gutes tun. Der soll nochmal ankommen. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Paulus schreibt in Römer 12, wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Tue Gutes im Vertrauen auf Gott. Tue Gutes, auch wenn du nicht siehst, dass es dir einen direkten Vorteil gibt. Und zuletzt, sättige dich an dem Guten, was Gott gibt. Wonach hungerst du? Wonach hungerst du? Es zeigt auf dein Wesen, dein Herz, wer du bist. Ob du eine neue Schöpfung bist oder eine alte Schöpfung. Vielleicht bist du gerade mitten im Kampf mit so manchen bösen Verlockungen und Wünschen, von denen du weißt, die ziehen mich weg von Gott. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Ich weiß, dass es mir schadet. Aber ich finde keine Kraft dagegen an. Es ist einfach, es sieht so köstlich aus. Es riecht so gut. Es scheint so schmackhaft zu sein. Nun bitte Gott um Vergebung. Und bitte ihn um Kraft zu widerstehen, dass dein Bauch nicht den Glauben erstickt. Bitte ihn um eine Erneuerung deiner Gesinnung, dass du verstehst, dass du Freude hast an dem Heiligen, an dem Guten, an dem Geistlichen, an dem, was Gott dir gibt, dass du einen neuen Geschmack hast. Und vor allem, damit du im Kampf gegen einen falschen Appetit zur Sünde bestehen kannst, bitte den Herrn, dich mit Gutem zu sättigen. Bitte den Herrn, dich mit Gutem zu sättigen, dass du siehst und schmeckst, wie freundlich der Herr ist. David schreibt in Psalm 65, Abvers 3, Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Sündige Taten haben mich überwältigt. Unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Kannst du das beten? Wie David. Ich werde satt durch das Heilige von Gott. Er speist mich. Hast du geschmeckt von dem lebendigen Brot? Hast du gekostet von dem Wasser des Lebens? Denn wenn du von diesem Brot isst, wird dich nicht mehr hungern. Und wenn du von diesem Wasser trinkst, wird dich nicht mehr dürsten. Sondern es wird quellen hinein ins ewige Leben. Lies die Bibel, fördere die Gemeinschaft mit den Gläubigen, singe Loblieder, lebe in Gemeinschaft mit Gott, der uns reichlich darreicht zum Genuss. Im Kampf gegen falschen Hunger, gegen eine falsche Begierde, lerne gestärkt zu werden, gekräftigt zu werden, gesättigt zu werden an dem Guten, das Gott gibt. Dazu helfe uns Gott. Amen.